Mirko Trilling ist zu Gast, Virologe an der Uniklinik bei uns in Holsterhausen. Und Herr Trilling, diese Woche haben wir bei Radio Essen über eine interessante, ich nenne es jetzt mal Entdeckung, berichtet. Und zwar haben Forscher unter anderem von der Uniklinik in Essen in Zusammenarbeit mit Virologen aus Bochum herausgefunden, dass Mundspülungen offenbar die Coronaviren inaktivieren können. Klingt für mich erstmal sehr skurril.
Ja, das ist eine wichtige Studie. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so skurril, wie es jetzt klingt, weil man nimmt ja diese Mundspülung auch, um Bakterien loszuwerden. Also sind da häufig eben Wirkstoffe drinne, die genau dafür gedacht sind, dass sie bestimmte Erreger, die dann teilweise auch eine Membranhülle haben, inaktivieren können. Und das scheint eben auch bei Viren zu funktionieren. Das ist natürlich gut. Da sind häufig Jod- oder Chlormoleküle drin, die dann entweder die Membran oder andere wichtige Makromoleküle, die diese Erreger brauchen, um infektiös zu sein, einfach binden oder die inaktivieren und zerstören. Insofern ist das eben eigentlich der Sinn dieser Moleküle, dass sie Bakterien und andere Erreger inaktivieren, und deshalb gurgelt man damit, und das ist natürlich toll, dass das jetzt auch gegen dieses Virus wirkt.
Aber das heißt nicht, ich muss jetzt morgens einfach nur noch gurgeln und kann die Maske zu Hause auf den Tisch legen lassen.
Nee, genau, das ist sehr richtig und ist auch sehr wichtig, dass Sie das sagen. Also das kann nur als Zusatzmaßnahme gewertet werden. Sie können jetzt nicht sagen, ich brauche keine Maske, weil ich eine Mundspülung gemacht habe. Das gilt, wirkt natürlich in dem Moment, wo es abgegeben wird und die Viren außerhalb der Zelle sind. Also es ist ja so, dass alle Viren sich innerhalb von Zellen vermehren. Und wenn Sie die Viren innerhalb der Zellen zerstören wollen, dann muss man das nämlich mit Maßnahmen machen, wo Sie nicht die Zelle zerstören. Also Sie können da natürlich keine Substanzen draufgeben. Da würde man natürlich die umgebenden Zellen, damit den Körper oder den Menschen hier schädigen. Insofern geht es darum, dass das nur helfen würde, wenn die Viren noch nicht in die Zellen eingedrungen sind. Und deshalb brauchen Sie weiter die Maske. Aber trotzdem ist natürlich eine Maßnahme, hier die Viruslast im Rachenbereich zu reduzieren.
Eine der ganz großen Corona-Schlagzeilen in dieser Woche, die kam aus Russland. Das Land bringt den ersten Impfstoff auf den Markt, zumindest bei sich selbst auch erstmal. Aus Ihrer Expertensicht, was sagen Sie dazu?
Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Also es ist natürlich so, dass wir in Deutschland einen Impfstoff wollen, der sicher ist, der gut getestet ist und von dem wir Wirksamkeit nachgewiesen haben. Das heißt, in Deutschland würde nur ein Impfstoff an den Markt, sage ich mal, gehen und würde nur Verwendung finden und zugelassen werden, wo die Behörden sicher wissen, dass da keine schweren Nebenwirkungen sind, dass die leichten Nebenwirkungen klar analysiert sind und man weiß, worauf man sich einstellen muss. Und hier klar gezeigt ist, dass entweder die Infektion komplett verhindert wird oder zumindest die schweren Verläufe. Also wir würden ja im Moment auch einen Impfstoff sogar nehmen, wo man sagt, man kann sich noch anstecken, aber es gibt keine schweren Verläufe mehr. Wir sehen keine schweren Lungenentzündungen mehr, obwohl wir natürlich alle hoffen, dass wir einen kriegen, wo wir so eine echte sterile Immunität haben, wo man sich gar nicht anstecken kann. Insofern wäre das Vorgehen in Deutschland natürlich keine Möglichkeit. Es ist so, dass wir jetzt deutschlandweit sehr viele Impfstudien haben, auch einige, die weit fortgeschritten sind. Da kommen verschiedene Ansätze zum Einsatz. Bei einigen werden inaktivierte Viren verwendet, beim anderen werden andere Viren verwendet, die dann eben Immunität gegen SARS aber auslösen. Was ganz toll ist, ist, dass diese Impfstoffexperimente in den anderen Ländern in Tierversuchen sehr gute Ergebnisse gezeigt haben. Man kann hier Tiere, zum Beispiel Affen, schützen mit diesen Impfstoffen, entweder vor der Erkrankung und bei manchen Impfstoffen sogar vor der Infektion. Die Nebenwirkungen waren entweder nicht, oder es gab kaum welche, oder sie waren handhabbar durch zum Beispiel Kopfschmerztabletten. Insofern sind das sehr gute Nachrichten. Wir haben hier also auch gute Immunantworten gesehen. Und diese Immunantworten sind eben auch diese neutralisierenden Antikörper, von denen wir denken, dass man sie für den Schutz braucht. Insofern haben wir hier gute Hinweise. Was man aber braucht, bis man einen Impfstoff in Deutschland zulassen würde, wäre eben eine Phase-3-Studie, in der man die Wirksamkeit zeigt. Also zeigt, dass wenn man zwei Gruppen hat, die eine Gruppe erhält den Impfstoff, die andere erhält ein Kontrollpräparat, dass dann die Geimpften mit dem echten Wirkstoff eben sich nicht mehr anstecken oder weniger oder zumindest nicht mehr krank werden. Und das ist hier nach meinem Verständnis mit diesem russischen Impfstoff, aber da gibt es halt auch nicht viele Informationen, nicht geschehen. Also es gibt hier keine Phase-3-Studie. Man hat also keine große Zahl, von der man weiß, ob es Nebenwirkungen gibt. Nach meinem Verständnis, aber auch da gibt es nicht so viele Informationen, handelt es sich um einen Impfstoff, der auf Adenoviren basiert. Das gibt es auch in anderen Impfstoffstudien und da hatten die auch teilweise Nebenwirkungen. Also das ist natürlich so ein bisschen ein Vauban-Spiel, dass man hier guckt, ob man nach einer Zulassung dann Wirksamkeit und Nebenwirkungen sieht. Das wäre in Deutschland zum Glück nicht möglich. Also wir wollen hier einen sicheren, schützenden Impfstoff und der dauert dann etwas länger, aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
Also mit anderen Worten, bei uns in Deutschland würde man erstmal sicher gehen, dass wirklich alles weitestgehend nebenwirkungsfrei bleibt. Und in Russland wird man sehen, was passiert, so ungefähr.
Kann also um es platt zu sagen, ist hier die Phase-3-Studie hinter die Zulassung gesetzt worden. Man hat also den Impfstoff abgegeben an die Bevölkerung. Und wir hätten da erst eine Phase-3-Studie gemacht, wo man erst eben gesehen hätte, gibt es Nebenwirkungen, die seltener sind. Die richtig häufigen Nebenwirkungen hätte man in diesen kleineren Phase 1 und 2 Studien gesehen, aber die selteneren Nebenwirkungen sieht man halt erst, wenn man genug Leute impft. Und eben der Schutz, das ist ja das Allerwichtigste. Ein Impfstoff muss ja nicht nur Immunantworten auslösen, sondern er muss die Infektion verhindern. Und ich finde, das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Ich sehe die Problematik, wenn dieser Impfstoff jetzt leider nicht funktioniert, dann ist es natürlich so, dass die Bevölkerung in Russland sich wahrscheinlich auch den zweiten Impfstoff nicht mehr antun lässt, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das ist natürlich die Gefahr da immer, wenn dann entweder Nebenwirkungen auftreten oder eben keine Wirksamkeit, dann geht die Akzeptanz des Impfstoffs runter. Insofern ist das, glaube ich, der richtige Weg, hier konservativ zu fahren, wie es in Deutschland ganz sicher passieren wird.
Wir haben gerade schon über den Impfstoff aus Russland gesprochen, der in dieser Woche groß in Schlagzeilen war. Jetzt hatten Sie bei einem Ihrer letzten Besuche hier bei uns im Radio Essen Studio, das war Ende Mai, gehofft oder befürchtet, wie auch immer, dass der Impfstoff für Deutschland, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht vor Ende des nächsten Jahres kommen könnte. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Ist die Prognose bei Ihnen ein bisschen optimistischer geworden?
Ja, also ein bisschen schon. Also es ist schon, wir hatten es ja gerade kurz besprochen, dass es gute Zeichen aus diesen Tierversuchen gibt und aus diesen Phase-2-Studien, wo man doch gute Immunantworten gesehen hat. Also ich bin schon optimistisch, dass man gegen dieses Virus einen Impfstoff hinkriegen wird, weil es eben bei Coronaviren so ist, dass die zumindest für eine Zeit nach der Infektion eine Immunantwort auslösen, die die erneute Infektion verhindern. Das ist ja mal ein ganz gutes Zeichen. Bei anderen Viren ist das nicht so einfach und die machen auch keine chronischen Infektionen, klassisch wie Herpesviren. Insofern ist das schon so, dass ich glaube, dass man hier einen Impfstoff hinkriegen wird und die ersten Nachrichten sind eben auch gut. Aber wir müssen uns schon auch darauf einstellen, dass wir jetzt im Moment eben diese Maßnahmen einhalten müssen, weil wir den Impfstoff noch hier nicht haben. Und so ein bisschen muss man auch gucken, worum geht es denn jetzt? Geht es darum, dass wir gute Nachrichten aus vielleicht auch Phase-3-Studien erhalten, dass hier Schutz ist, wäre natürlich toll. Oder geht es darum, dass wir den Impfstoff, ich sage jetzt mal, am Boden haben und hier verimpfen können? Und selbst wenn wir den in ausreichenden Zahlen haben, ist das natürlich schon noch eine Mammutaufgabe, hier einen großen Teil der deutschen Bevölkerung schnell zu impfen. Also das kostet eine gewisse Zeit. Also einige von den Impfpräparaten, die jetzt hier da getestet werden, da braucht man zwei Impfungen, da muss eine Zeit dazwischen liegen. Dann kostet es eine Zeit, bis die Immunantwort ausgelöst wird. Und dann braucht man wiederum einige Zeit, bis man prüfen kann, ob hier die Gruppe, die den Impfstoff erhalten hat, deutlich besser geschützt ist als die Gruppe, die nicht bekommen hat. Und wenn das alles abgelaufen ist, dann wird man halt eben sagen, okay, der Impfstoff funktioniert. Und dann ist die Frage, wo ist der Impfstoff entwickelt worden? Es gibt ja auch einige, die in anderen Ländern entwickelt werden. Dann kommt es halt eben darauf an, wie viel Deutschland da von diesen Dosen bekommen kann. Und das alles kostet eine gewisse Zeit. Also ich hoffe schon, dass wir hier bald positive Nachrichten hören und dass wir hier Schutz sehen. Das wäre natürlich toll, aber das kann vorher keiner sicher sagen. Jetzt können wir uns nur über diese Aha-Maßnahmen, die Masken, den Abstand und die Hygiene schützen. Aber natürlich wäre ein Impfstoff so ein bisschen die Eintrittskarte wieder in das normale Leben, weil wenn ein großer Teil der deutschen Bevölkerung mit einem guten Impfstoff geschützt ist, dann ist diese Gefahr natürlich einen großen Teil erstmal gebannt. Insofern hoffen wir natürlich, dass wir hier positive Nachrichten kriegen. Ich muss sagen, das hatte ich ja schon öfter gesagt, diese Spätherbst- und Wintersaison ist natürlich das, was uns große Sorgen macht, weil da sind die Menschen drinne. Wir haben nicht diese Temperaturen, wir haben nicht das UV-Licht, die Leute sind eng zusammen. Insofern wäre das natürlich schon auch ein großer Erfolg, wenn wir es nicht von diesem, sondern von dem nächsten Winter hätten. Wenn wir aber noch am Ende diesen Winters einen Impfstoff hätten. Das wäre natürlich toll, aber wir müssen uns das wirklich in Ruhe angucken, dass wir hier halt Sicherheit haben und dann eben die Frage ist, wie schnell wir den auch verimpfen können, die Ärzte genug Dosen zur Verfügung haben. Also optimistisch ja, was den Impfstoff angeht, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht sagen, ich brauche mich jetzt nicht mehr zu schützen, wir haben sowieso morgen den Impfstoff. Also davor warne ich.
Sie haben gerade schon Maßnahmen angesprochen. Seit gestern läuft die Schule wieder bei uns in Essen, beziehungsweise generell auch in NRW. Es gilt die Maskenpflicht auch während des Unterrichtes. Mal allgemein gefragt, aus Ihrer Sicht eine vernünftige Entscheidung, was die Eingrenzung der Pandemie angeht?
Ganz kurz, ja, unbedingt. Also Wir sehen ganz klar, dass in allen Situationen, wo Masken konsequent getragen wurden und die Maßnahmen eingehalten werden, entweder keine Infektionen ablaufen oder deutlich weniger als in Vergleichssituationen. Wir sind also aus verschiedenen Studien aus verschiedenen Ländern sehr sicher, dass hier die Masken und diese anderen Maßnahmen sehr gut schützen. Und wenn man hier die Schule öffnet, und das ist, glaube ich, richtig, dass man hier konservativ und maßvoll und vorsichtig vorgeht, weil es eben einfach viele Kontakte sind, Kinder sind, die Lehrerinnen und Lehrer, von denen ja auch einige zu der Risikogruppe gehören. Insofern ist die Maske hier die richtige Wahl und dass man auch sagt, wir wollen ja eigentlich Maske und Abstand und Hygiene und all diese Maßnahmen, klar.
Und wir wollen jetzt nochmal so viele wie möglich von euren Fragen beantworten. Herr Trilling, ich habe eine E-Mail bekommen, da geht es um Maskenpflicht an den Schulen. Leider anonym, deshalb würde ich die am liebsten gar nicht vorlesen, aber die Behauptung, die würde ich trotzdem dann ganz gerne klären. Und zwar wird von dem Hörer, der Hörerin die Maskenpflicht in Schulen kritisiert und dazu gibt es die Behauptung, dass die Wahrscheinlichkeit, dadurch an einer Lungenentzündung zu erkranken, durch diese Maske eben, höher sei als durch Covid-19. Stimmt das?
Großer Unfug. Also es ist so, dass diese Masken ja vor Infektionserregern schützen und eine Lungenentzündung ist eine Infektionserkrankung. Und Sie werden ja vielleicht schon mal gesehen haben, dass Ärzte bei OPs oder bei Behandlung das als Arbeitsschutz und Infektionsschutz tragen, damit sie gerade keine Lungenentzündung kriegen. Also großer Unfug.
Dann habe ich noch die Frage von einer Mutter, ich glaube, das können wir mit dem Augenzwinkern beantworten. Und zwar hat die Jenja geschrieben, dass ihr Kind keinen Bock auf die Maske hat und sie fragt nach Rat.
Also ich habe keine Kinder, darum bin ich nicht der Richtige, um hier Ratschläge zu erteilen. Aber ich glaube, man kann einfach sagen, ich habe vielleicht manchmal auch keinen Bock auf die Maske, aber die wirkt halt einfach. Und man möchte, hat auch keinen Bock, krank zu werden. Insofern glaube ich, ist das das richtige Mittel, die Maske zu tragen.
Ursula fragt, ob die Viruslast die Jogger beim Laufen ausschnauben nicht extrem hoch ist. Wahrscheinlich als Hintergedanke, weil die keine Masken tragen.
Also es ist natürlich so, dass wenn man sich körperlich betätigt und ausatmet und gerade frisch infiziert ist und ansteckend ist, dass man natürlich dann sehr viel Virus abgibt. Insofern wäre es schon nett, dass die Menschen da auch Abstand halten. Es ist aber auch so, dass jemand, der jetzt wirklich infiziert ist und Symptome hat und Fieber hat, jetzt häufig nicht so auf die Idee kommt, joggen zu gehen, wenn man dann abgeschlagen ist. Also, aber trotzdem wäre es natürlich gut, wenn man da etwas einen Bogen läuft um die Spaziergänge.
Eine Frage, die auch oft gestellt wurde, zum Beispiel von Radio Essen-Hörer Werner, ist die nach der zweiten Welle. Kommt sie? Sind wir schon mittendrin? Sollte man überhaupt in mehreren Wellen unterscheiden? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage der Benennung. Es ändert an den Fakten nichts. Ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich die tagesaktuellen Zahlen der täglichen Infektionen auf der Seite des Robert-Koch-Instituts an. Dann können Sie sich selber ein Urteil bilden. Dann sehen Sie, dass wir halt im Februar, März eine große Welle hatten, wo wir bis zu fast 7000 Fällen hatten am Tag. Und jetzt haben wir halt eben diese 1200 und wir sehen aber einen stetigen Anstieg. Also müssen wir das sorgfältig beobachten, sollten alle ein bisschen mehr Maßnahmen wieder einhalten und uns kümmern, damit die Zahlen nicht hochgehen. Ob Sie das dann zweite Welle nennen wollen oder stetigen Anstieg oder eine Flut oder wie auch immer, das ändert am Ende an den Fakten nichts. Am besten Sie informieren sich selber, schauen sich die Zahlen an.
Tanja schreibt, ob diese Welle anscheinend harmloser verläuft, also viele Infektionen, aber wenige würden im Krankenhaus liegen, schreibt sie.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist eben so, dass wir in dem letzten Winter noch nicht so viele Tests gemacht hatten, eher so in der Größenordnung von 120.000 bis 150.000. Jetzt sind wir weit über 500.000, das heißt, wir testen mehr und wir haben damals hauptsächlich Menschen getestet, die Krankheitssymptome hatten. Jetzt testen wir auch breiter, zum Beispiel auch Menschen, die von Reisen zurückkehren. Wir wussten von Anfang an, dass für jeden Getesteten es eben auch welche gibt, die wir nicht labordiagnostisch finden. Das ist diese Dunkelziffer oder die Untererfassung. Und wenn wir breiter in die Bevölkerung rein testen, dann finden wir natürlich mehr von diesen Fällen, die sonst unentdeckt geblieben worden wären. Und das ist halt eben jetzt genau der Punkt. Wir finden durch die mehr Tests, aber eben auch, weil wir weniger Maßnahmen einhalten, mehr und das häufiger bei Menschen, die weniger Symptome hat. Das ist auch das Einzige, was man so ein bisschen positiv an dieser Entwicklung werten kann, dass in den Krankenhäusern eben noch nicht die Notaufnahme oder die Intensivstation vollläuft. Das heißt aber noch nicht, dass uns das egal sein kann, weil wenn wir mehr Fälle in der Bevölkerung haben, können die natürlich auch zum Beispiel in Altenheime getragen werden. Und dann geht das ganz schnell, dass man schwerere Verläufe hat. Also ja, wir testen mehr und anders und deshalb finden wir eben auch mehr von der Dunkelziffer. Und deshalb ist das eine andere Zusammensetzung an Menschen, die dann eben positiv getestet würden.
Radio Essen-Hörer Marc fragt ungeduldig, wann gibt es endlich mal ein Medikament für dieses Virus?
Ja, es gibt ja schon ein paar Medikamente. Man hat ja dieses mit dem Remdesivir gehört. Es gab auch gute Studien von einigen Kombinationstherapien, wo zum Beispiel Interferon dabei war. Und es gab auch Studien, wo Dexamethason genommen wurde, um zu verhindern, dass hier eine überschießende Immunantwort zu Schäden führt. Also da passiert schon sehr viel. In Zellkulturen, Tierversuchen sind unzählige Wirkstoffe getestet worden. Da müssen die allerdings jetzt noch ein Stück weit weiterentwickelt werden, bis man die Patienten gibt, weil man halt auch hier sehen muss, dass sie keine Nebenwirkungen haben. Die allgemeine Herangehen ist, dass man Medikamente wiederverwendet, die in anderen Krankheiten schon verwendet wurden, weil man die dann gut kennt. Da wird viel diskutiert, aber nichts ausprobieren, was nicht irgendwie vom RKI empfohlen wurde, keine Selbstversuche anfangen. Da sind viele Sachen unterwegs, aber nichts glauben, was nicht irgendwie vom RKI oder vom Bundesgesundheitsministerium kommt.
Und dann habe ich noch eine Frage von Barbara. Barbara hat mehrere Fragen gestellt, die haben wir zum Teil heute auch schon beantwortet, aber eine habe ich mir noch zum Abschluss rausgenommen. Wird eine einmalige Impfung für immer reichen, fragt sie.
Ja, das wäre toll. Ich befürchte aber, dass das nicht so ist. Wir wissen von anderen Coronaviren, dass man sich nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren wieder mit so einem Virus anstecken kann. Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken, könnte es sein, dass wir diese Impfung wie bei vielen anderen Impfungen eben auffrischen muss. Die Frage ist, ob man das vorher testet, wie die Immunantwort ist und dann eben nur auffrischt, wenn die runtergegangen ist, oder ob man dann so einen allgemeinen Turnus macht. Ich meine, wie gesagt, es wäre toll, wenn wir eine Impfung haben, wo ein Schuss reicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir da öfter hin müssen, vielleicht alle paar Jahre, alle 3 Jahre eine Impfung.